Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
Hallo.
Ich bin Andy und ich bin heute mit Dennis hier zur Wochenshow.
Schönen guten Abend. Dir? Mir geht's gut. Ich habe gearbeitet. Etwas früher Feierabend machen können. Habe gerade viel zu scharf gegessen, leider, weil, ja, kennt man ja bei so Soßenflaschen, nach gar nichts kommt alles, so, ne,
und dann... schlägt's durch. Ich habe auch gerade die Kinder ins Bett gebracht und jetzt machen wir nochmal eine kleine Wochenshow. Unser gemeinsames Thema heute ist Ashes of Armageddon, aber ja. Ich habe vorher noch so ein paar kleine Sachen, die ich besprechen will. Nebenbei baue ich gerade einen Ultramarine Devastor mit schwerem Bolter Schulter-Mounted für unser Charity-Projekt. Weil wir da ja auch, da wurde ja gewotet und der zweite Krieg um Armageddon ist bei rausgekommen und dementsprechend baue ich einen Ultramarine, weil die Ultramarines haben ja neben Blood Angels und Salamanders daran teilgenommen.
Super. Was nimmst du da als Basis?
Einen gedruckten Tortuga-Körper MK7, einen gedruckten Schulter-Mounted Heavy Bolter, gedruckte Tortuga-Köpfe.
Fantastisch. Games Workshop hasst diesen Trick.
Ja, die finden es richtig ätzend, aber dann sollen sie mir die Produkte machen, die ich haben will.
Exakt.
Genau, und genau zu dem Thema, die Produkte, die ich haben möchte, so steigen wir auch direkt hier in unsere News-Folge ein. Denn wir haben ja beim letzten Folge den Imperial Crusade Recon Squad vorgestellt, den Kickstarter. Der ist inzwischen vorbei und der gute Steve Sculpts and Paints hat zum Abschluss nochmal ein Statement rausgehauen und zwar: All I ever wanted to be able to do is make the model that I know people actually want. Und das war natürlich ein kleiner Seitenhieb an seinen ehemaligen Arbeitgeber, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Modelle, die wir wirklich wollen, kommen meistens aus der Ukraine oder aus dem 3D-Drucker, komischerweise. Und der Kickstarter ist durch und dementsprechend kann man ihn jetzt nicht mehr plätschen. Ich habe am Ende nochmal nachgelegt, denn es sind jetzt nochmal so Thunder Warrior-eske Heavy Scouts rausgekommen. Die holen mich designmäßig auch nochmal so richtig ab.
Die sind auch riesig.
Check den einfach nochmal aus, den Kickstarter. Die wird es bestimmt irgendwie jetzt im Nachgang nochmal so zu erwerben zu geben. Und das ist auf jeden Fall richtig stark und ich bin froh, dass der Kickstarter so hoch geplätscht wurde und dass alle Stretch Goals erfüllt wurden. Ich meine, er wollte 1000 Pfund machen und ist am Ende bei 32.000 Pfund gelandet mit fast 300 Unterstützern. Richtig, richtig schön und Steve Sculpts and Paints kann man sich auf Instagram auf jeden Fall reinziehen. Da gibt es auch schon einige Beispielbilder von fantastisch bemalten Scouts aus dem Kickstarter mit geilem Oldschool-Gelände und so.
Dieser Ultramarine-Scout-Trupp, ne?
Oh. Ja, da stimmt einfach alles.
Aber hallo, Puffärmel. Puffärmel for the win.
Puffärmel auf jeden Fall und diese Heavy Scouts finde ich auch einfach schön. Soll auch tatsächlich jetzt schon im März 24 ausgeliefert werden. Also ich bin gespannt, ob sie das einhalten. Also mit der Kill Team Salvation Box, die von Games Workshop rauskommt, die ich mir hole mit den neuen gescalten Scouts, die ich dann auch mit den extra Bits von dem Kickstarter mischen werde, habe ich, glaube ich, dann genug Scouts bis zu meinem Hobbyende.
Die sehen aber auch super aus, ne? Muss man ja, da kann man ja auch ruhig mal sagen.
Ich finde die auch. Kann man auch sagen, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, genug Scouts, bis ich mit diesem Hobby irgendwann mal aufhöre. Apropos Kill Team Salvation Box, die wurde jetzt verschoben. Die sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen, aber die ganze Schedule von Games Workshop hat sich verschoben, was so Kill Team und so angeht. Und jetzt kommt die erst im ersten Quartal 24 raus. Wahrscheinlich zeitgleich, wie der Kickstarter bei uns reinfliegt, was ja total gut ist. Dann kommt man nicht auf dumme Gedanken und fängt mit den Scouts unumgebaut vorher an.
Ja.
Also ich kann da ganz gut mit leben. Genau, eine andere Sache, die ich vorher jetzt noch abreißen wollen würde, wäre, wir machen eine Spendenaktion mit den Tabletop-Freibeutern zusammen. Da haben Grabowski und ich deren Maskottchen, dieses 3D-gedruckte Krakenviech bekommen und bemalen das. Das wird noch versteigert am 12.12. Glauben wir, Nico hat auch einen bekommen, höre ich gerade. Die werden am 12.12. versteigert und das geht alles zugunsten des Kinderhospiz Sternbrücke. sehr gutes Projekt auf jeden Fall. Schmeißen wir auch nochmal in die Shownotes.
Wie bemalst du denn?
Ach, weiß ich noch gar nicht. Muss ich mir noch überlegen. Das Ganze ist entstanden aus einer Spendenaktion vom Zwergenfürst. Der ist ja so ein Hobbyladen hier in Hamburg und die haben eine Spendendose stehen im Laden. Also wer da mal vorbeischauen will und nochmal ein paar Euro loswerden will, kann das auch auf jeden Fall tun. Genau. Und ja, das war eigentlich, was ich jetzt vorher noch besprechen wollte. Unser eigentliches Thema heute ist das fantastische Community-Projekt von Death of Rubychrist, Ashes of Armageddon.
Wundervoll.
Nicht wahr?
Ja, ist eine super Kiste. Für die, die ihn vielleicht noch aus uralten Bolter and Chainsword-Zeiten kennen, das ist der gute Ed, auch bekannt als Apologist. Und ja, das ist eigentlich jemand, der, Moment, in der Szene wie kaum jemand anders größere Projekte für jede Menge Leute aus dem Boden stampft. Der ist auch zum Beispiel der schlaue Kopf hinter dem Death of the False Primarch Projekt und vielen, vielen anderen.
War of the False Primarch.
War of the False Primarch. Ja, mittlerweile wahrscheinlich auch der Tod dessen. Und man kann ihn sich angucken auf, also die ganzen Sachen, die er so macht, auf seinem Blog apologensia.blogspot.com. Auch unter Death of a Rubricist oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, ganz viel tolle Sachen, alles sehr, sehr umbaulastig. Shoutout an den Guten. Ja, und der hat halt in Reminiszenz an eine der schönen alten Boxen, also zweite Edition, Warhammer 40.000, auch die Edition, wo ich damals mit eingestiegen bin. Ich habe die Bücher leider nicht mehr, du hast sie ja noch, ne?
Ich habe sie tatsächlich noch. Da waren, ich glaube, drei so Heftchen drin in der Grundbox. Das Regelbuch, der Codex Imperialis und ein Ausrüstungsbuch.
Ja.
Und dann war da noch so ein kleines Szenario-Booklet drinne in Schwarz-Weiß und da ging es um den Zweiten Krieg von Armageddon. Das diente damals so ein bisschen dazu, sozusagen als Tutorial, so ein How-to-Play Second Edition quasi. Also da waren 6 narrative Szenarios, Orks gegen Space Marines und da ging es halt darum, mit dem Geländer aus der Box, den Miniaturen aus der Box sozusagen den Zweiten Krieg um Armageddon ein bisschen nachzuempfinden. Und vieles tatsächlich in der zweiten Edition von Warhammer 40.000 hat sich um den zweiten Krieg um Armageddon aufgebaut. In White Dwarfs waren viele narrative Spielberichte und so hat sich quasi durch die Spielberichte und durch das, was uns das Tabletop geliefert hat, ja erst dieser Planet Armageddon und die Geschichte um Armageddon sozusagen aufgebaut, was total spannend ist. Also du hast nicht ein fertiges Buch bekommen, in dem Stand, was da abgelaufen ist, sondern du hast quasi, okay, wir brauchen irgendein Narrativ, damit unsere Grundbox funktioniert und da gab es dann so ein paar Rahmeninfos dazu, aber das hat sich dann erst im Laufe der zweiten Edition immer weiter entwickelt und ich sag mal, dieser ganze Lore mit, dass Armageddon mal Ulanor war und, das ist ja alles erst Narrativ der Neuzeit, sag ich mal, ne? Also damals war das alles noch so ein bisschen anders und ein bisschen brachialer, sag ich mal. Und aus diesem ganzen Narrativ hat sich dann auch ein Brettspiel entwickelt, so risikoartig in den 90ern, und zwar The Battle for Armageddon. Und das war so ein Spiel, was hauptsächlich auf einer Weltkarte stattfand, mit verschiedenen Sektoren, um die dann gekämpft wurde, Imperium gegen Orks. Und sehr risikoartig. Und dieses Spiel, beziehungsweise diese Karte, nutzt der gute Ed tatsächlich, um quasi durch diese Geschichte und die Timeline zu führen auf seinem Blog, also auf ashesofarmageddon.blogspot.com. Und damit führt er quasi narrativ durch diese ganze Geschichte. Ich weiß gar nicht, wann er jetzt damit gestartet hat mit seinem neuen Projekt, aber es ist noch relativ jung.
Relativ, ja. Also das war im Prinzip exakt zeitgleich, womit unserem Beginn darüber zu reden, was wir denn als nächstes Projekt machen. Und es könnte ja so ein zweiter Krieg um Armageddon sein. Und, und quasi drei Tage drauf sehe ich, dass er damit angefangen hat. Ich so, Alter.
Ja, witzig. Ja, es war im September tatsächlich. September, 13. September 2023 sehe ich gerade. Und ja, wundervoll. Starlegion natürlich. Und du hast quasi ein kleines Interview mit ihm geführt. Zu diesem Community-Projekt. Ja.
Was ich gerade noch ganz kurz dazu sagen wollte, ne? Ich meine, auf der einen Seite ist das ja, also sehr viel Lore dazu ist ja im Nachhinein noch dann ja über die Jahrzehnte, kann man sagen, von Games Workshop dazu gedichtet worden. Allerdings sind wir genau diese Zeit oder dieser Zeit haben wir so geliebte Charaktere zu verdanken wie Gaskull, Kommissar Jarek, Dante bekam zu der Zeit sein erstes Modell, Corbulo, also die ganzen Blood Angels Charaktere und so weiter.
Mhm. Ja, Dante hat ja quasi die Blood Angels Streitkräfte beim Zweiten Krieg um Armageddon befehligt.
Genau.
Genau, ja, das stimmt total. Also das war sehr prägend für das 40k, was wir heute kennen. Ne? Nicht zu verwechseln mit dem Dritten Krieg um Armageddon, das war das Narrativ, was dann in der dritten Edition von Warhammer 40.000 ins Leben gerufen wurde, um einfach nicht den Zweiten Krieg zu retconnen, aber viel mehr Fraktionen hinzuzufügen. Und der war auch sehr gut und ich mag auch den Codex Armageddon, das ist ja der um den Dritten Krieg um Armageddon. Aber da merkst du schon, dass Games Workshop eine andere Politik fährt. Ne? Also da werden möglichst viele Astartes-Orden reingeschmissen, so viele, dass du das schon so ein bisschen unglaubwürdig findest. Und ja. Möglichst viele imperiale Regimenter, die da teilgenommen haben. Und das war beim zweiten Krieg um Armageddon noch so ein bisschen einfacher und ich finde auch glaubwürdiger und ein bisschen überschaubarer, wer so daran teilgenommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war dann im Prinzip der Übergang von wir halten eine Kampagne möglichst klein und schön narrativ im Detail zu, wir wollen, dass bloß jeder mitmachen kann, damit die Leute mit ihren gekauften Armeen sich da nicht irgendwie übergangen fühlen. Wobei das zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht so viel war. Ne?
Nee. Aber du merkst schon, okay, Space Marines ist die beliebteste Fraktion. Wir lassen jetzt mal irgendwie da 20 plus Orden dran teilnehmen. Ne? Und gipfeln tut das jetzt alles so ein bisschen in der aktuellen Lore. Es ist ja so, dass der dritte Krieg um Armageddon quasi nie vorbei war. Und jetzt irgendwie Angron auch noch damit reinsteuert und Orks auf World Eaters treffen. Und ja, quasi Armageddon ist jetzt quasi so eine Art Valhalla für Orks, wo die immer hinpilgern, weil sie wissen, da gibt es immer eine coole Klopperei. Also
weißt
das
du,
entzaubert das Ganze so ein bisschen.
Warum Angron? Ich meine, der Angron ist ja der Grund für den ersten Armageddon-Krieg
gewesen. Ja, genau. Ja.
Weißt du, was der da zu suchen hatte? Das habe ich selber jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, wie viel es überhaupt dazu gibt an Lore, weil der ist ja so in-game ist er ja quasi unter Verschluss durch die Grey Knights. Da gab es ja nachher so richtig Beef zwischen Space Wolves und Grey Knights und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgend so ein Ehrending war wegen Ulanor und sowas.
Ja.
Angron hat ja doch nochmal seine hellen Momente so und dann, ja.
Er wollte sich vielleicht nachträglich als Supermove als zum Avatar von Gorg und Morg ausrufen lassen.
Man weiß es nicht. Das werden wir aber vielleicht irgendwann nochmal beleuchten in unserem Podcast.
Hoffentlich nicht.
Kommen wir zu deinem kleinen Interview.
Ja, ich habe den guten Ed mal angeschrieben, weil ich den halt ein paar Sachen dazu fragen wollte. Ne? Ich meine, ich hätte mich jetzt auch mühsam durch den Blog wälzen können. Habe ich zum Teil auch gemacht. Was ich fantastisch finde dabei, genauso wie auch beim War of the False Primarch, und der Krieg, der läuft ja jetzt schon, also dieses Projekt läuft ja jetzt seit 4 Jahren gut. Und der hat das von Anfang an.
False Primarch jetzt.
Ja, genau. Und das genauso wie den zweiten Krieg von Armageddon hier, Ashes of Armageddon, das hat er im Vorfeld schon komplett geoutlined, ne? Wahrscheinlich jetzt das jetzt ein bisschen strikter als den Krieg des falschen Primarchen und damit es nicht so überhand nimmt, hat er ja auch geschrieben, weil das ist halt so viel größer geworden. Eigentlich wollten wir ja schon längst damit fertig sein und es läuft immer noch, ne? Ist zwar im Endgame, aber nun ja. Und ich habe ihn halt ein paar Sachen gefragt. In erster Linie halt auch aus der Sicht eines Retro-Hammer-Liebhabers, wie ich es bin. Und das fing ja für ihn an, ich weiß nicht, falls ihr da draußen an den Geräten diesen guten Mann schon ein bisschen länger verfolgt, er hat vor 5 Jahren, glaube ich, schon mal, also das war einer der ersten Leute, die ich gesehen habe, die primäre Space Marines genommen haben, um daraus große Firstborn Marines zu bauen. Und der hat halt basierend auf dem klassischen Warhammer 40.000, das ist ein Foto von der Blood Angels Armee aus der 2. Edition. Leute, die schon lange dabei sind, kennen das garantiert. Und basierend darauf hat er halt aus Primaris eine Blood Angels Armee gebaut, mit einem wunderschönen Retro-Look. Das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Anlass dafür, mit diesem Projekt dann zu beginnen und das ein bisschen weiter rauszumachen. Mittlerweile hat er dann auch noch ein paar Ultramarines und einen ganzen Haufen Salamanders dabei. Damit war es das dann auch schon, was Space Marine Orden, die involviert sind, angeht. Und arbeitet gerade aber auch parallel viel an Orks und Stahllegion von Armageddon. Die wunderschönen, immer noch wirklich gut aussehenden alten Metallmodelle hat er da. Ja, meine erste Frage ging darum, dass ich wissen wollte, warum er sich in erster Linie um ältere Lore-Schnipsel kümmert, wie halt den Zweiten Krieg um Armageddon. Und da meinte er halt, es ist für die breitere Masse ist es halt eine angenehmere Sache, involviert zu werden, wenn man das Lore schon ein bisschen kennt. Wenn das ein großes Ding ist, was halt allen irgendwie bekannt ist, kommt man dann auch schneller rein. Verstehe ich absolut. Die Armageddon-Kriege waren halt auch schon für lange Zeit generell ein zentraler Punkt des Warhammer 40.000 Lores überhaupt. Kam aber auch ganz simpel dazu, dass ein paar seiner absoluten Lieblingsfraktionen wie Imperiale Garde und Orks da halt auch drin sind. Und auch da, das bietet natürlich für, das ist auch ein ziemlich großer Umbau-Kapitän. Und es gibt viele Fraktionen in dieser in dem Armageddon-Krieg, wo auch nie wirklich so Modelle für rausgekommen sind. Ne? Armageddon ist ja ein unheimlich dicht besiedelter Planet mit so einem tropischen Ring einmal drumherum, wo die Orks sich drin tummeln. Und ansonsten hat man da diese riesigen Makropolen. Und das ist halt alles so Necromunda-Zeug, was da so abgeht. Ne? Also hast du halt neben den planetaren Streitkräften und irgendwelchen Milizen und der Imperialen Armee aus der Stahllegion halt auch Straßengangs, in den Aschewüsten hast du irgendwelche Bewohner und so. Das ist auch in den Büchern, die damals dabei sind, gewesen sind, in der 2. Edition auch alles schön beschrieben. Und dann kam halt dazu, dass älteres Lore halt immer noch, obwohl die auch immer noch sehr Space-Oper-mäßig sind, ist das alles ein bisschen, dadurch, dass das kleiner und enger gepackt ist, fühlt sich das ein bisschen mehr pseudo-historisch an. Ne? Also es sind schon abgeschlossenere Konflikte mit nicht so jeder und seine Oma nimmt dran teil, sondern man kann halt immer wieder Parallelen sehen. Ne? Er meinte hier zum Beispiel, dass in dem Fall wäre es zum Beispiel, Armageddon ist im Prinzip die Ostfront im Zweiten Weltkrieg so, ne, daran angelehnt. Sieht man halt auch ein bisschen daran, wie zum Beispiel die Orks aus der Zeit designt waren. Oder Stahllegion, die haben halt auch einen ziemlich starken Fallschirmjäger-Look aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Magst du weitermachen? Oder?
Du hast ja das Interview geführt, also mach du gerne. Ich höre dir hier ganz gespannt zu.
Ich wollte jetzt keinen ewigen, bevor ich jetzt einen ewigen Monolog halte, dachte ich. Okay.
Nö.
Dann hatte ich gefragt, weil ich liebe wirklich seine Blood Angels Armee, die finde ich ganz, ganz toll. Die Umbauten sind gut. Und der hat halt auch ein sehr cooles Tutorial mal rausgebracht zu True Scale Terminators. wo man wirklich schöne, große, bullige Terminator mitbauen kann. Leider ist der Umbau sehr teuer, weil man dafür diese Forge World Custodes Terminator braucht. Wie heißen die? Sind das die? Ne? Also du brauchst pro Terminator halt einen davon.
Hups. Inzwischen gibt es ja zum Glück Abhilfe.
Genau. Also und du brauchst halt noch einen alten Plastik-Terminator. Also das sind sehr schöne, aber teure Umbauten. So hatte ich meine Carcharodons Terminators gebaut, die Red Brethren. Auf jeden Fall ein super Tutorial. Mittlerweile geht das bedeutend einfacher dank 3D-Drucktechnik und den wirklich tollen aktuellen Primaris Terminators von GW. Meine Frage ging halt darum, seine Orks sehen halt wirklich bedrohlich aus, finde ich, und gemein sadistisch, ne? Im Gegensatz zu dem oft halt dieses super lustige Comic-Relief-mäßige, wie die heutzutage sind. Dieser schöne Blood Angels Retro-Look, was da denn halt sein Zugang zu ist, ne? Und da hat er halt gesagt, dass er im Endeffekt, es ist ja Ästhetik ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Hat er extra nochmal rausgestellt, dass es ja im Prinzip bei Warhammer kein richtig und kein falsch gibt, ne? Also das ist ja, Warhammer ist für jeden, das stimmt ja auch wirklich. Man kann ja im Prinzip auch irgendwie immer alles machen, ne? Also nur wenn man jetzt sagt irgendwie, ja, wir haben jetzt nur die drei Orden, zum Beispiel Space Marines, die am Zweiten Krieg da von Armageddon teilnehmen. Aber da kommt jetzt einer an und hat jetzt seine Space Wolves dabei. Ja gut, Space Wolves vielleicht nicht, den sollte man nach Hause schicken. Aber angenommen, da kommt jemand und hat seine
Wenn man jetzt den ersten Krieg um Armageddon berücksichtigt und
ja,
sagt,
die sind noch da.
Space Wolves hier, die haben da eine Verbindung zu und keine Ahnung, irgendwie, die wollen da jetzt noch die Saturnine Terminator Rüstung von irgendwem bergen oder so. Mein Gott, ja. Lass sie mitmachen.
Ne? Es gibt immer eine Möglichkeit, da alles irgendwie da rein zu friemeln, wenn man möchte. Ne? Wenn man offen genug ist und im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, Spaß zu haben und schöne Miniaturen zu bauen. Was er so als Herangehensweise für seine Miniaturen hat, ist, dass er, und das finde ich, ist eine super Sache, das ist ein sehr guter Tipp für alle Leute, die gerne kitbashen, ja. Der möchte, dass seine Figuren halt mehr sind als einfach nur Spielsteine. Also jede davon soll sich einzigartig anfühlen und eine kleine Geschichte erzählen, ne? Das ist auch im Prinzip so ein bisschen die Herangehensweise, die ich habe. Er stellt es extra nochmal heraus, dass die Figur immer im Zusammenspiel mit der Base funktionieren sollte, damit es halt ein organisches Gefühl halt gibt. So, ne?
Ja, das ist der Grund, warum ich meine Bases immer direkt mit dem Modell fertig baue.
Ja, finde ich, also ich halt persönlich die super
Base, wichtig. Die Base und das Modell sind bei mir tatsächlich immer ein Prozess im Bau. Das ist nicht so, dass ich ein Modell mache und dann mich 4 Monate später dafür entscheide, den mal zu basen. Nee, das wird in einem Rutsch direkt gestaltet und bemalt. So.
Das sieht halt auch immer viel organischer aus. Das macht sehr viel für die Dynamik. Sieht gerne mal, ich meine, es gibt auch Leute, die machen das, die machen es andersrum total super, ne? Aber es sieht sehr oft, habe ich das Gefühl, dass Modelle, wenn man das einzeln macht und dann im Endeffekt einfach nur noch draufsteckt, das wirkt sehr steif oft. Also
ja, habe ich jetzt bei meinen Carcharodons gemacht, weil das ja so Fertig-Bases waren, die ich da von Tortuga gekauft habe. Mhm. Und ja, es ist auch okay, weil die Bases halt sehr schick sind, aber hat mir am Ende nicht so gut gefallen wie selbstgestaltete, vollgematschte Bases, die du mit dem Modell baust und dementsprechend das Modell ja auch berücksichtigst. Ne?
Ich fand voll gerade diesen, den gesprungenen, ich glaube, den hast du heute als letztes gemacht, der so ein bisschen nach hinten geneigt ist. Den fand ich ziemlich geil, weil der halt diese okay. Diese schräg nach unten Landung gerade oder Absprung macht, hat da dann wiederum sehr gut funktioniert.
Wenn er das Backpack bekommt ohne Sprungmodul, sieht das halt bescheuert aus, aber mit Sprungmodul wirkt es gut, ja.
Ja, mit Backpack.
Ist ja magnetisiert.
Mit Backpack ist es dann ein Kollege von Stolpertitus.
Voll.
Auch was er halt nochmal extra herausstellt, ist, dass zum Beispiel auch Motivation dieser Modelle da halt können da so ein bisschen mit reinfließen oder halt auch Equipment, was halt mitgeschleppt wird. Ne? Manche Waffen sind halt einfach super clunky, sage ich jetzt mal, ne? Oder Sachen, wo man sich überlegt, so okay, wie will der sich jetzt damit überhaupt bewegen? Ne, also ich habe erwähnt, dass ich zum Beispiel oft finde, dass viele ich sage jetzt mal mein Steckenpferd, Space Marines, die werden gerne mal komplett überladen. Ich meine, das sind auch schon mal gerne schillernde Tannenbäume, aber irgendwann, nach cool kommt komisch, sage ich immer, ne? Und und er meint halt auch, es gibt natürlich auch Modelle oder Leute, die so bauen. Da fällt mir ein, zum Beispiel der Instagram-Mensch Ingrimson. Der macht, das sind fast laufende Schreine, was der da macht, ne? Da funktioniert's. Der hat halt irgendwie raus, die Sachen so zu, so, also absolut irre zu überladen, dass es immer noch geil aussieht, wie so eine tektonische Bewegung, die da unterwegs ist und nicht halt irgendwie, so ein Klimbim-Laden oder sowas, ne? Und ja, aber im Endeffekt ist das halt alles eine Geschmacksfrage. Es gibt ja auch Leute, die finden das toll. Gibt ja auch Leute, die mögen hier der Logan Grimnar auf seinem Santa Claus Schlitten oder Carcharodons mit Haifischflosse auf dem Rücken.
Ja, ja, gibt's.
Muss es alles, ne? Geben.
Jedem Tierchen sein oder so.
Ja, also er, ne, bei allem, was er sagt, so was er geil findet, sagt er halt immer wieder, ja, aber das ist halt keine Wahrheit dahinter, ne, sondern es ist halt einfach nur sein Approach.
Ja, ich habe ja dein Mini-Interview auch gelesen und das war auch so die Essenz aus dem Ganzen, ne? Finde ich total sympathisch, dass er halt wirklich sagt, ey, das ist seine Einstellung, er macht das Hobby schon lange, er ist aber total offen dafür und weiß, dass jedem andere Dinge gefallen. Und das sind ja auch, ist ja auch, was wir immer sagen, ne? Wir sind ja schon relativ eingefahren in unserem Ästhetikgefühl, sag ich mal, aber trotzdem kann man sich auch immer noch mal überraschen lassen und sieht ja auch, dass anderen Leuten andere Sachen gefallen und so, ne? Das muss man einfach mal dazu sagen. Und bei anderen Leuten ist es ja auch einfach so, dass es sind einfach tolle Community-Projekte, die er macht, ne? Unter dem Hashtag Ashes of Armageddon findet man halt richtig coole Sachen bei Instagram, die auch außerhalb von diesem Blog stattfinden. Und so kann jeder da auch teilhaben, ne? Also er hat auch wieder in seinem Blog, wie auch bei War of the Falls Primark, eine Anleitung sozusagen, wie man alles teilnehmen kann, durch selbstgeschriebene Lore, durch Modelle, durch Dioramen, einfach alles irgendwie. Und sagt halt auch, ey, wenn ihr euch unsicher fühlt bei Lore schreiben oder so, er streamlined das alles so ein bisschen dann. Man kann ihm alles zuschicken und so. Und das ist halt mega sympathisch, ne? Ich glaube, er hatte jetzt angefangen mit diesem Ashes Invite. Da hat er Leute dazu eingeladen, teilzunehmen. Das war jetzt das Hashtag, was gerade lief. Das ging halt darum, dass man sollte, glaube ich, Modelle machen, die hinter den Linien, sag ich mal, sich gerade aufhalten. Da gibt es zum Beispiel so einen Typen von der Panzerbesatzung, der an so einem Panzer angelehnt gerade so chillt. Und der ist zum Beispiel aus einem von den neuen Death Corps, glaube ich, gebaut, wenn ich die Bits so richtig deute. Und auch total schön. Also da haben sie mit diversen gekitbashten Teilen so einen Stahllegionär draus gebaut, der gerade eine Pause macht und so. Und mega. Also das erzeugt einfach alles wahnsinnig viel Stimmung.
Ja. Der hat auch einen sehr eigenen Malstil, finde ich. Also sieht man gerade bei seinen Space Marines, der gar nicht so, so super krass detailliert ist oder sowas, ne? Aber extrem effektvoll, finde ich. Also die Sachen funktionieren halt alle sehr, sehr gut. Lohnt sich da auch auf jeden Fall mal das anzugucken. So, dann ging ich weiterhin darauf ein. Ach ja, genau. Das ja auch gerne mal übersehen. Die Squads sind ja auch ein Teil der Fraktionen im Zweiten Krieg.
Stimmt, da hat er auch was zugesagt, ne?
Ja. Und ja, für die, ich weiß gar nicht, sind die im aktuellen Lore, werden die dann noch Squads genannt? Oder sind die jetzt nur noch als Leagues of Wotan bekannt? Leagues of Wotan. Okay.
Ja,
also für die es nicht wissen.
Hattest du das, war das mit in dem Interview, dass er sagt, dass GW das ja eigentlich ganz gut gemacht hat mit den Leagues of Wotan, dass es immer so kleine eingestreute Lore-Fetzen von früher gibt und sowas?
Ja, hat er gesagt.
Ja, genau. Ich habe mich mit denen nie weiter beschäftigt. Ich hatte nur heute gerade Table-Podcast gehört und da haben sie auch irgendwie kurz über Leagues of Wotan gesprochen, deswegen habe ich das gerade gedanklich ein bisschen vermischt.
Ja, der Cem, der hat mich da mal länger drüber gebrieft, der ist ja auch Riesenfan der Leagues und der meint halt auch, dass das Lore ist ganz gut. Der hatte mir das mal so ein bisschen alles erklärt. Also im Prinzip hört sich das für mich auch alles ziemlich gut an. Das Einzige, wo ich da halt so ein bisschen was Problem mit habe, ist, dass es sich im Prinzip dieses, auf der einen Seite haben die ja schon versucht, diesen Retro-80er-Look von den alten Squads so ein bisschen bei manchen Sachen hinzubekommen und bei anderen dann wieder diesen komischen Mini-Space-Wolf-Look.
Ja, das, hier aber mir das gefallen sind, die optisch ja. überhaupt nicht. Ich finde die Fahrzeuge okay, aber die
Fahrzeuge finde ich selber, Bombe.
Typen selber finde ich richtig scheiße.
Ja, also mich stören halt diese Space Wolf-Dinger, weil ich irgendwie, das fühlt sich komplett nicht zusammengehörig an, als wären das zwei völlig voneinander abgeschottete Fraktionen. So, ne? Also
ja.
Ich finde es ja immer wichtig Absolut. Für so ein Worldbuilding, dass halt irgendwie so eine Mode zu erkennen ist, sage ich jetzt mal. Dass man sieht halt, okay, das ist halt irgendeine Form von Zusammengehörigkeit. Ne? Sagen wir mal beim Imperium 40.000 hat das alles dieses Gotische gepaart mit so Napoleonik-Militär. Ne? Und bei Warhammer Fantasy 40.000, Quatsch, bei Horus Heresy ist es aber alles mehr, bisschen mehr Romanik. Ne? Und das finde ich schön, dass das so durchgezogen ist. Und bei den Squads ist das so, wir haben ja Mini-Space-Wolf-Wikinger und 80er-Jahre-Schiebrillen-Dudes. So.
Hä? Lass uns aber nicht zu sehr über Leaks of Wotan
abkürzen. Genau, der sagt dann, auf jeden Fall, das hätten die alles total super gemacht und das hätte alles einen, das hat natürlich alles auch seine Berechtigung. Ich meine, sobald Leute da sind, die es geil finden, hat sowieso seine Berechtigung. Er möchte das halt im Prinzip so machen, dass das alles vernünftig gemischt ist und dass das halt schön in die Kampagne eingefügt wird. Da hat er auch eh ein Händchen für. Ne? Das ist ein sehr guter, ich kann mir auch vorstellen, dass er für Rollenspielen ein sehr guter Spielleiter wäre.
Oh, ich glaube auch. Ja, ich bin auf jeden Fall echt begeistert von diesem Blogspot, weil er auch tolle alte Artworks damit reinnimmt. Diese ganzen schwarz-weißen Karten, die er gescannt hat von irgendwelchen alten Büchern und so. Ich habe heute auch tatsächlich in das Codex Imperialis Buch aus der zweiten Edition nochmal durchgeblättert und das ist für mich halt der absolute Flashback. Ne? Weil ich habe, wie gesagt, mit 6 mit diesem Hobby angefangen und da waren natürlich Romane noch ein bisschen zu gewichtig. Ich habe tatsächlich eher diese ganzen kurzen Geschichten und Lore-Schnipsel aus den Büchern immer und immer wieder gelesen. Und diese Bücher wirklich aus den Grundboxen und die alten Codex-Bücher damals, das ist für mich wie so eine Zeitmaschine, ne? Finde ich mega. Und deswegen, dieses Projekt sagt mir auch richtig zu. Und ich freue mich auch richtig, dass unsere Zuhörer für den Zweiten Krieg um Armageddon abgestimmt haben für unser Charity-Projekt. Und freue mich total, diesen Ultramarine zu bauen, den ich tatsächlich... Ich baue quasi einen zweite Editions Ultramarine mit modernen Teilen nach, den ich da auf der ersten Seite im Codex Imperialis gesehen habe. So einen schönen, knalleroten, Shoulder-Mounted Bolter und so. Geil.
Ich muss auch sagen, also für mich, die erste Erinnerung, dass ich mal beim Lesen Gänsehaut hatte, war, wo ich als kleiner Bengel zweite Edition gelesen habe, wie Jarik Gänger in die Tunnel unter Armageddon schickt, damit die da halt so einen Last-Stand-Vernichtungskampf gegen die Orks führen. Ne? Das war so krass geschrieben für mich. Ich meine, ich habe es seitdem auch nicht mehr gelesen, aber das war für mich als Kind, das war so krass geschrieben. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich finde auch, also irre. Armageddon verbinde ich auch wahnsinnig viel. Also das ist wirklich so ein hartes Stück Lore damals gewesen, was so viel... Weil die meisten Leute haben ja durch die Grundbox damals halt Orks und Space Marines gespielt. Und Orks, fand ich, waren damals auch irgendwie mehr vertreten. Also ich fand, die waren präsenter. Viel mehr Leute haben Orks gespielt.
Gab ja auch noch nicht so viele Alternativen.
Nee, das stimmt. Vor allen Dingen nicht so viele Alternativen, die erschwinglich und aus Kunststoff waren.
Ja,
naja, ja aber, stimmt. Wie gesagt, also mich bringt dieser ganze Blogspot extrem zurück in meine Kindheit und ich finde ihn richtig stark. Ich finde super, dass er dieses Battle for Armageddon Brettspiel benutzt, um das Ganze darzustellen in einer anschaulichen Version. Also finde ich wahnsinnig gut. Mir gefällt das jetzt schon richtig, richtig gut und ich will mich da auch eigentlich beteiligen, obwohl ich viel zu viele Projekte habe, aber vielleicht passt das noch irgendwie mit rein, eine kleine Strikeforce Ultramarines zu bauen oder sowas dafür. Und mein guter Freund, Kindergartenfreund André baut ja auch gerade Starlegion und den nötige ich auch vehement dazu, das alles unter dem Hashtag zu posten, weil ich das richtig, richtig schön finde.
Ja, und jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, du hast ja heute was vom guten Farnes Beta geteilt. Das ist ja ein Freund von mir, der gute Chris, und dem habe ich vor 2 oder 3 Jahren habe ich für, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Apfel und ein Ei, aber für wirklich kleines Geld seine Stahllegion abgekauft. Und ich glaube, ich weiß, wer sich gerade in den Arsch beißt.
Tja, Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Blut geleckt habt, zieht euch auf jeden Fall Ashes of Armageddon rein.
Ja.
Und beteiligt euch am besten bei diesem Projekt, weil das ist richtig, richtig cool. Und ja, wir werden Armageddon auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren.
Ja, viel, viel simple Flammenmuster, Schachbrettmuster, ganz viel Schachbrettmuster in der Zeit.
Hazard Stripes.
Hazard Stripes. Hazard Stripes. Auf, genau, Kettenschwert mit Hazard Stripes bei loyalen Space Marines. Ganz, ganz groß.
Sehr gut. Großartig. Hast du noch irgendwas? Oder
wollen wir den Sack zumachen? Ich glaube, ich bin ja eigentlich durch. Ne? Ich glaub, hatte ja noch was Wichtiges geschrieben. Secondly, everyone is involved. Narrative. Blablab. Nö, das war's eigentlich. Ne?
Ja, wir sind auch bei 37 Minuten. Also
ja, ja, perfekt. Sind wir gut drin.
Gute Nacht, Marie. Und am 10. gibt es BMK-Nachschub.
Genau. Schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Und schönen Nikolaus. Oder was man auch immer wünscht.